Ich weiß nicht, wie es euch ging mit diesem Psalm, den wir gerade gehört haben, dem Psalm 91. Ist ja ein relativ bekannter Psalm, ein Psalm, der auch viel in Menschen, sagen wir, zum Klingen bringt, weil hier viele auch sehr, ich sag mal, fast archaische Bilder dann auch auftauchen. Ein Psalm, der in bestimmten Situationen dann auch Trost und Hoffnung geben kann, aber ein Psalm auch, der vielleicht manchmal ein bisschen herausfordert. Geschrieben von vielleicht einem jungen Bekehrten, der so im Überschwang der Gefühle dann diesen Psalm niederschreibt. Und wenn man dann so etwas in die Jahre kommt und im Glauben unterwegs ist, dann überlegt man sich, naja, stimmt das so, was hier geschrieben steht? Ist das denn wirklich wahr? Also hier kommen ja Bilder vor, eben wer unter dem Schirm des Höchsten, unter dem Schatten des Allmächtigen sitzt. Dann kommt eine Burg vor, dann am Ende kommen Engel vor, die einen begleiten und aufpassen, dass man seinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht. Jungbekehrte, die können das, glaube ich, sehr, sehr fröhlich dann auch raussingen und dann kommen so die älteren Geschwister und sagen, ja, es ist irgendwie schon so, aber wir wissen alle, dass der Trost Gottes nicht eben einfach darin besteht, dass was uns hier begegnet im 1:1, das ist, was wir erleben im Alltag unseres Lebens. Und von daher ist das schon ein bisschen eine Herausforderung, diesen Psalm dann auch zu lesen. Ein Psalm, der zum Beispiel in den Klöstern am Ende, also bei der Komplett, gebetet wird. Wenn der Tag dann so vorüber ist, dann betet man diesen Psalm. Ein Psalm, der zum Beispiel im Judentum gebetet wird, bei einer Beisetzung, bei einer Bestattung, wenn der Verstorbene dann eben zu Grabe getragen wird. Ein Psalm, der eben große Bedeutung hat, auch in den unterschiedlichsten Lebensbereichen der unterschiedlichsten Menschen. Dieser Trostpsalm, der aber auch, und das muss man auch wissen, vom Teufel benutzt wurde. Als Jesus auf der Zinne stand und also es gibt ja dann diese unterschiedlichen Versuchungsszenen, als Jesus dann vom Teufel auf diese Zinne geführt wurde, sagte er zu ihm, so spring runter. Denn er hat seinen Engeln befohlen und zitiert hier den Psalm 91. Also man kann den Psalm 91 auch zitieren auf eine Weise, die zutiefst ungeistlich ist. Man kann den Psalm 91 auch lesen und verstehen und auch weitergeben auf eine Weise, die am Ende nichts mit dem Evangelium zu tun hat. Von daher ist dieser Psalm ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Auf der einen Seite eben eine große Bedeutung für die Spiritualität, also im Judentum, im Christentum, eine große Bedeutung dann eben auch für das Thema Trost, aber auf der anderen Seite eben auch eine Herausforderung, weil wenn man sich ihn anschaut, denkt man, naja. Und wie gesagt, der Teufel selbst hat dann versucht, Jesus damit zu verführen auf der Zinne des Tempels. Wenn wir uns diesen Psalm angucken, dann merken wir so, dass in den ersten 13 Versen der Mensch beschreibt, wie er Gott erlebt. Man könnte meinen, hier beschreibt ein Mann, hier beschreibt ein Mensch die Erfahrung, die er mit Gott gemacht hat. Und das sind eben so Erfahrungen, die wir hier dann eben lesen und wahrnehmen, wo wir vielleicht manchmal sagen, naja, stimmt das eben so überein mit unserer Wirklichkeit, stimmt das so überein mit dem, was mein Leben ist und mein Leben ausmacht? Aber in diesen ersten Versen eben wird genau das beschrieben. Wohl denen. Und dann wird eben beschrieben, dass wer unter dem Schatten des Allmächtigen oder im Schatten des Allmächtigen sitzt und unter dem Schirm dann sich aufhält, der redet Loblieder über Gott. Der fängt an, über Gott zu reden auf eine Weise, die dann eben sehr, ja, man könnte vielleicht sagen, sehr schwärmerisch ist. Am Ende des Psalms, man muss genau aufpassen, auch beim Lesen und beim Hinhören, also am Ende des Psalms redet auf einmal nicht mehr der Psalmist, sondern Gott fängt an zu sprechen. Also gerade bei der Lesung dachte ich, vielleicht hätten wir das mit zwei Leuten machen sollen, also dann hätte der Hendrik den lieben Gott dann gesprochen, so, das hätte ja zu dir gepasst. Also man muss aufpassen beim Lesen, man muss schon genau hingucken, dass man das merkt, dass auf einmal der Sprecher sich verändert. Ich lese euch nochmal die letzten Verse. Er liebt mich, Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen, darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhöhen. Ich bin bei ihm in der Not, ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen und mit langem Leben und will ihm zeigen mein Heil. Ja, also hier spricht jetzt kein Jungbekehrter, hier spricht Gott selbst. Und auch hier könnte man dann so, ich sag mal, das Maßband der Lebenserfahrung ranhalten und sagen, stimmt das denn? Ist das denn richtig? Ist das denn wahr, was uns hier zugesagt wird? Also er kennt mich, so beginnt Jahwe an zu reden und dann kommen nochmal diese Zusagen, die ja auch sehr tröstlich sind. Und wenn man dann eben so sein Leben dagegen hält, muss man gucken, inwieweit dann diese Verse auch dem Test der Realität bestehen oder besteht. Dieser Psalm ist schon eine kleine Herausforderung. Und dieser Psalm stellt dann auch die Frage danach, was eigentlich Trost ist und was eigentlich Trost bedeutet. Und da gibt es ja unterschiedliche auch Weisen, wie man Menschen trösten kann. Es gibt zum Beispiel die Weise, dass man sagt, habe ich früher immer gehört und hat sich auch irgendwie als wahr erwiesen, ich weiß aber gar nicht, ob es so tröstlich war, wenn ich irgendwie hingefallen bin oder wenn ich irgendwie eine Schramme hatte, was kriegte man dann gesagt? Wird schon wieder? Bitte? Achso, Jungs weinig, ja, das gab es auch, aber. So. Also, ich habe immer so eine Zeitansage dann dazu bekommen. Wer war das? Genau. Also, bis du heiratest, ist alles wieder gut. Vielleicht war das der Grund, warum ich beim ersten Mal so früh geheiratet habe. Ich weiß es nicht. Aber, also, das ist so ein Trost. Das ist. Ja, eigentlich so ein billiger Trost. Also wird schon wieder, ist natürlich, wenn man sich die Knie aufschlägt und so, dann ja, kann man das, natürlich wird das wieder, also das weiß man. Aber am Bett eines Todkranken hört man das ja auch öfters, wird schon wieder. Und dann ist das ein Trost, der, ja, wie soll man den nennen, ist ein billiger Trost. Eigentlich rettet sich nur der, der gerade an diesem Krankenbett steht, aus der Situation, weil er damit nicht umgehen kann. Und dann sagt er eben, naja, wird schon wieder. Und eigentlich weiß man, und also der Kranke und auch der, der vielleicht von der Krankheit weiß, nee, es wird nicht wieder, aber ich halte die Situation nicht aus und ja, es wird schon wieder. Also wir merken, manchmal kann man so einen billigen Trost dann weitergeben und naja, also wenn man sich das Knie aufschlägt, wenn man irgendwie jung ist und also wird schon wieder oder bis du heiratest, dann ist alles wieder gut, irgendwie so in dem Sinne. Aber manchmal ist dieser billige Trost auch eigentlich eher fast, was weiß ich, ein Spott oder keine Ahnung was. Es ist alles, aber eben kein Trost. Das ist die eine Weise, dass man so einen billigen Trost dann weitergibt. Und dann gibt es aber noch einen anderen Trost. Und das ist die Vertröstung. Kennt ihr das? Also kann auch sein, dass so eben so eine Botschaft, wo man sagt, naja, bis da und dahin wird es dann schon wieder. Aber so eine Vertröstung ist auch in unseren Kreisen sehr bekannt und sehr beliebt. Und wie lautet die? Das war's nicht. Nochmal. Das ist im Himmel besser. Genau. Also, ich meine, man spürt richtig die Hoffnung, die dort dann wächst. Ne? Also, wenn man hier so richtig im Mist sitzt und nicht mehr weiter weiß und dann kommt eine fromme Schwester, die einen dann anlächelt und sagt, im Himmel wird's besser. Ich weiß nicht, wer von euch das schon mal erfahren hat. Mit dem aufgeschlagenen Knie will man so lange nicht warten, aber es gibt eben auch bestimmte Situationen, da ist das kein Trost, da ist das einfach nur eine billige Vertröstung und eigentlich auch nur eine Formulierung, durch die der dann in der Situation mit drin ist. Ich versuche da irgendwie rauszustehlen, weil er die Situation nicht aushält. Natürlich kann man dagegen nichts sagen und kann man sagen, ja, es ist wahr und es ist richtig, im Himmel wird es besser werden. Aber damit hat man auch über Jahrhunderte hinweg bestimmte Schichten in unserem Volk oder weltweit dann vertröstet, dass man den Sklaven, dass man den Armen und Elenden erzählt hat, und davon sprechen ja dann auch viele Glaubenslieder, dass man denen erzählt hat, da im Himmel, da wird es anders sein. Und man hat gesagt, so, und daran tröstet und damit tröstet euch. Weil hier in dieser Welt, das kann man jetzt nicht ändern, das ist so, wie es ist, aber im Himmel wird es besser werden. Guckt darauf, und das ist ja eben, wenn nach der Erde Leid, Arbeit und Pein. Wie gesagt, es ist ja nicht verkehrt, es ist ja wahr, aber es kann eben auch sehr schnell zu einer Vertröstung werden. Um herauszubekommen, wie man diesen Psalm hören muss und verstehen muss, da müssen wir mal kurz eine kleine Reise machen. Und diese Reise, ja, ist nicht sehr weit, aber es ist wichtig, diese Reise mal kurz zu machen, und wer mag, kann einfach die Augen schließen und sich auch ein bisschen zurücklegen. Und dann machen wir uns auf den Weg hier raus aus dieser großen Stadt, wo man vieles nicht mehr hört und manchmal auch zu viel hört, vieles nicht mehr wahrnimmt. Und wir verlassen diese Stadt und merken auf einmal, dass es um uns herum so etwas gibt wie die Natur. Und wir tauchen ein bisschen ein in diese Natur, sehen die Wälder, sehen das Grün, riechen das frische Leben, nehmen wahr, dass unser Leben durchwoben ist, eben nicht nur von dem Machbaren der Stadt, sondern auch von dem Geschenken der Natur, von dem Geschenk Gottes an uns natürliche Menschen. Und da kann man so ein bisschen dann in ein Tal gehen, durch grünes Gras, und man hört dann schon so ein bisschen aus der Ferne eine Botschaft. Und wir gehen weiter und weiter, und auf einmal sehen wir dann den Grund dieser Botschaft, nämlich ein Fluss, dessen Plätschern und dessen Fließgeräusche wir schon vorher wahrgenommen haben. Und dann setzen wir uns an den Fluss. Wer mag, kann seine Füße in das nicht warme, aber erfrischende Wasser halten. Und dann hören wir mal hin auf das, was der Fluss zu sagen hat. Wobei er sagt nichts, denn er singt. Wisst ihr, wovon die Flüsse singen? Habt ihr das schon mal gehört? Ihr könnt ja noch mal ein bisschen hineinhören in das Lied der Flüsse. Jetzt dürft ihr die Augen wieder öffnen. Und was hört man am Fluss für ein Lied? Ein Fluss ist ja erstmal ein, sag mal, gezähmtes Wasser. Ein Fluss ist ja erstmal ein fester Raum, ein fester Rahmen für dieses Wasser. Es wird vorgegeben, entweder durch den Menschen oder eben durch die Natur, wohin es geht, wohin es fließt, und es sind ganz klar nach rechts und nach links Grenzen gesetzt. Aber Flüsse singen von der Weite des Meeres. Denn das ist ihr Ziel. Das ist das, wohin es geht. Die Flüsse singen alle miteinander, überall, das Lied von der Weite des Meeres. Und wenn man sich jetzt an diesen Fluss hinsetzen würde oder hinstellen würde und zuhören würde, und dann könnte man sagen, seid ihr eigentlich, habt ihr etwas nicht begriffen? Schaut euch doch eure Realität an. Voll mit Unrat, voll mit toten Ästen, voll mit Steinen, eingegrenzt. Und ihr dürft nicht in Freiheit dann euer Leben genießen, sondern ihr merkt, das Leben besteht aus vielen, vielen Grenzen und Begrenzungen. Warum singt ihr eigentlich ein Lied von der Freiheit inmitten dieser Begrenzungen, die ihr doch tagtäglich, die ihr doch eigentlich in jedem Augenblick erlebt? Am Donnerstag hatten wir uns so ein bisschen in der Bibelstunde darüber unterhalten, was Pessimisten und was Optimisten sind. Also wir sind uns nicht ganz einig geworden, aber am Ende setzt der Pastor sich immer durch. Pessimisten sind Menschen, die einfach eine Linie von der Vergangenheit über die Gegenwart in die Zukunft sehen und ziehen und sehen, es geht eigentlich immer steil bergab. Und könnte man ja sagen, also ich bin mit 25 anders aus dem Bett gekommen als mit 55. Ich weiß, es wird noch schlimmer werden und ich will auch jetzt nicht zu viel jammern, aber wir merken doch, das Leben, es ist vergänglich und es ist so auf einer Rutschbahn nach unten. Und Menschen, die eben Erfahrung, die etwas vom Leben wissen und die Erfahrung mit dem Leben gemacht haben, werden dann sagen, ja, natürlich gibt es Sonnenschein, aber es kommt auch wieder der Regen. Natürlich gibt es Urlaub, aber es kommt auch wieder der letzte Tag und am nächsten Tag musst du wieder arbeiten. Das ist doch die Realität, die wir erleben. Natürlich sind wir alle irgendwie gesund, aber nur weil der Arzt uns noch nicht komplett durchgecheckt hat. Denn sobald wir komplett durchgecheckt wären, wüssten wir alle, wo wir krank sind. Natürlich wissen wir, dass das Leben am Ende damit endet, dass das Licht ausgeht. Das erleben wir an jedem Tag, sei er noch so schön. Pessimisten sind die, die diese Erfahrung dann auch wirklich wahrnehmen und dann aus der Vergangenheit durch die Gegenwart hindurch diese Linie ziehen und sagen, ich kann euch genau sagen, wo das Ganze hier endet, in der Grube. Optimisten sind dann die, die eben diese Linie aus der Vergangenheit ziehen und die dann durch die Gegenwart hindurch in die Zukunft geht und sich irgendetwas dann hineindenken, dass zum Beispiel durch Technik alles besser wird. Also durch die Verbindung von Biologie und der digitalen Welt werden wir irgendwann in einem 3D-Drucker dann unsere Organe selber nachdrucken können und dann wird man weiß gar nicht, ob man sich darüber freuen soll und ob das so richtiger Optimismus ist. Nein, Optimismus funktioniert anders. Optimisten sehen in die Zukunft und bekommen von der Zukunft her ein Bild für die Gegenwart und für den Weg in die Zukunft hinein. Und dieses Bild, was sie von der Zukunft haben, ist eben ein Bild, was ihnen Kraft und Hoffnung gibt und Trost gibt für die Gegenwart und für das, was man im alltäglichen Leben oder was man im Alltag des Lebens gerade durchleben muss. Ihr seht hier Martin Luther King Jr., der für uns Baptisten auch, wir haben ja keine Heiligen, aber wir haben auch nicht so viele Leute, die wir irgendwie vorzeigen können, aber der Friedensnobelpreisträger hier, Martin Luther King, ist ja für uns im Baptismus eine interessante Figur. Er ist am 4. April gestorben. Und wenn man sich so seine letzten Lebenstage anguckt, auch gerade den Tag davor, dann wird man entdecken, was das meint, wovon ich gerade erzählt habe. In seiner letzten Rede hat er davon gesprochen, dass er sich auch wünscht, ein langes Leben zu leben. Er sagt, jeder von uns will gerne ein langes Leben leben. Und sagt er, und ich auch. Und das würde ich mir auch wünschen, dann, ich habe auch eine bestimmte Vorstellung davon, wie ich vielleicht irgendwann sterben werde, so alt und lebenssatt noch mal im Kreise meiner Lieben, ich glaube, ich habe es ja schon mal erzählt, dann noch mal einzelnen Leuten was mitgeben, was für das Leben irgendwie wichtig ist und dann wissen, oh, jetzt geht allmählich die Reise zu Ende. Und dann schließt man das Auge und dann, ja, was passiert danach? So wünsche ich mir das. Aber ich weiß nicht. Also der Psalm 91 wusste etwas von der Pest, die durch die Stadt schleicht. Wusste etwas von dem, was von einem auf den anderen Augenblick das Leben nehmen kann. Ich weiß es nicht, wie alt ich werde. Ihr wisst es nicht, wie alt ihr werdet. Martin Luther King Jr. hat eine Ahnung davon, dass sein Leben nicht mehr lang währen wird. ihr müsst euch die Rede, könnt ihr euch auf YouTube auch nochmal anhören. Es ist hochinteressant, wie er davon spricht, was ihn für eine Hoffnung beseelt und was ihm Trost ist. Und er sprach davon, ich habe das gelobte Land gesehen. Mein Herr hat mir die Gnade geschenkt und hat mich mit auf einen Berg genommen. Ich durfte, und dann hat man Mose vor Augen, und ich durfte das gelobte Land sehen. Und er sagte, höchstwahrscheinlich werde ich nicht einziehen in dieses gelobte Land, aber ich habe das gelobte Land gesehen. Und aus dieser Sicht heraus, von diesem Bild her, aus dieser Erkenntnis, von diesem Lied der Freiheit her, hatte er seinen Alltag und sein Leben gelebt und gestaltet. Und war getröstet, auch wenn er im Knast gesessen hat, auch wenn er auf die Straße gegangen ist und die Polizisten ihn mit Knüppeln niedergeschlagen haben. Er hatte Trost in sich, er war getröstet. Eben nicht so eine billige Vertröstung, irgendwann wird es werden. Nicht so eine billige Vertröstung, die irgendwie mehr Spott ist. Nicht so ein billiger Trost, der noch nicht mal durch eine Abenddämmerung, geschweige denn durch eine dunkle Nacht eben tröstet. Er hatte einen Trost erlebt in seinem Leben, dass er mit all dem umgehen konnte und das gelebt hat, wovon ihr vorhin ja noch mal gesungen habt, einer trage des anderen Last. Er hat sich hingestellt und hat gesagt, ich habe das gelobte Land gesehen, ich habe meine Zukunft gesehen. Und weil ich weiß, wohin meine Reise geht, gehe ich auch durch die dunklen Täler meines Alltags und meines Lebens hindurch, weil ich habe das gelobte Land gesehen. Sollen sie mir das Leben nehmen, es ist egal, weil ich werde leben. Sollen sie mich schlagen mit Knüppeln? Es ist nicht egal, so kann man es nicht sagen, aber das wird mich nicht aufhalten, denn ich habe den Ort gesehen, wo mir Barmherzigkeit widerfahren ist und mir widerfahren wird. Und so hat er sein Leben dann gelebt und hat er sein Leben hingegeben und einen Tag später wurde er dann nach dieser Rede erschossen. Der Psalm 91, wenn man ihn so liest und einfach seinen Alltag daneben hält, dann wird man sagen müssen, also entweder hätte der Schreiber noch mal überlegen sollen oder auf der anderen Seite ist der liebe Gott einfach nur ein Verkäufer, einer, der versucht, irgendwas in die Auslage zu legen, was gar nicht da ist, um irgendwie mal eine Unterschrift zu bekommen. Aber beides stimmt nicht. Dieser Psalm ist zutiefst durchdrungen von der Wahrheit des Evangeliums, von der Wahrheit dieses Mannes aus Nazareth, in dem uns Gott nochmal ganz neu begegnet ist und wir ihn nochmal ganz neu kennenlernen durften. Und dieser Christus, dieser Jesus von Nazareth, hat damals und bis zum heutigen Tage Menschen immer wieder so beseelt, dass sie dieses Lied der Freiheit inmitten der Einengung und der Verschmutzung der Gegenwart angestimmt haben. So wie die Flüsse, die das Lied des Meeres singen, inmitten ihrer begrenzten Wirklichkeit. Und das malt uns der Psalm 91 vor Augen. Da will er uns mit hinnehmen, dass wir solche Menschen werden, die dieses Lied der Freiheit singen und diese Botschaft des Trostes hinaustragen in diese Welt, die eben nicht einfach lautet, naja, bis du verheiratet bist und es wird schon wieder. Und die auch nicht einfach nur vertrösten auf den Himmel und sagen, irgendwann da wird dann alles gut. Nein, sie singen dieses Lied der Freiheit in dem Wissen, wohin die Reise geht. Und von diesem Endpunkt der Reise bekommen sie Mut und Hoffnung und Trost für das Hier und für das Jetzt. Stehen auf für den anderen. Gehen mit für den anderen. Setzen ihr Leben ein, dass Menschen eben nicht in ihrer begrenzten Wirklichkeit dann zugrunde gehen, sondern dass Trost und Hoffnung hineinkommt. Wodurch, so haben wir es in dem Lied gehört, durch uns, durch mich. Und von daher empfehle ich euch das immer wieder. Wenn ihr merkt, dass das Leben so seine Grenzen hat, dass ihr euch auf den Weg macht zu einem Fluss hin. Vielleicht nur in Gedanken, weil ihr alle wisst ja, was man dort hört. Vielleicht aber auch dann in Wirklichkeit, wenn ihr diesen Sound irgendwie nicht mehr so richtig hört. Und hört hin, das Lied der Freiheit, welches die Flüsse singen. Und wenn Gott uns hier in diesem Psalm begegnet. In diesen Versen, mit denen dann dieser Psalm schließt. Dann will das in uns etwas zum Klingen bringen. Er liebt mich. Sie liebt mich. Hört ihr dieses Erstaunen Gottes? Er liebt mich immer noch. Sie liebt mich immer noch. Hört ihr, sag mal, diesen Stolz Gottes? Er liebt mich, sie liebt mich. Hört ihr dieses Verliebtsein Gottes? Er liebt mich. Darum will ich ihn erretten. Er kennt meinen Namen. Darum will ich ihn schützen. Er ruft mich an, darum will ich ihn erhören. Ich bin bei ihm in der Not. Ich will ihn herausreißen und zu Ehren bringen. Ich will ihn sättigen mit langem Leben und ich will ihm zeigen mein Heil. In Jesus Christus ist uns das begegnet. Als Aussicht für unser Leben und als Realität für unsere Gegenwart und als Hoffnung und als Mut und als Kraft für diesen Weg, den ein jeder von uns noch zu gehen hat. Vielleicht sind es nur ein paar Tage, ein paar Wochen, keiner von uns weiß es. Vielleicht noch viele, viele Jahre, Gott möge es schenken. Aber diese Tage, Wochen oder Jahre sollen Momente voller Hoffnung und voller Trost sein. Durch den Gott, der uns auf seine Weise nahegekommen ist, um uns wirklich Trost zu spenden. Amen.